NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Sie war eine Ausnahmeerscheinung in fast jeder Hinsicht. Die jüdische Sozialaktivistin Lina Morgenstern. Suppenlina nannten ihre Gegner sie abschätzig. Respektvoller hieß sie auch Mutter der Volksküchen. 1866, während des Preußisch-Österreichischen Krieges und inmitten großer Armut, gründete sie die ersten Volksküchen in Berlin. Preiswertes, leckeres und nahrhaftes Essen für Arme war ihre Devise. Die Küchen waren so erfolgreich, dass sie zeitweise 10.000 Menschen pro Tag ernährten. Lina war zugleich eine rastlose Kämpferin für Frauenrechte, Gründerin von insgesamt 30 Vereinen, zum Beispiel auch für junge Prostituierte. Sie war Bestseller-Autorin und Mutter von 5 Kindern. Ihr Mann Theodor, den sie gegen den Willen ihrer Eltern geheiratet hatte, war ihre große Liebe und unterstützte sie in allen Projekten. Über Lina Morgenstern hat der mehrfach preisgekrönte Drehbuch- und Romanautor Gerhard Rekel ein spannendes Buch geschrieben, aus dem er am 25. September in Hamburg lesen wird. Lina Morgenstern, die Geschichte einer Rebellin, lautet der Titel. Gerhard Rekel, wenn Sie einen Film über Ihre Protagonistin drehen würden, mit welchem Bild von ihr würden Sie beginnen?
Also ein Bild, das mich sehr fasziniert hat, ist, dass Lina immer improvisiert hat. Also ich würde mit einem Bild beginnen, dass sie in die Volksküche reingeht und da musste natürlich immer viel organisiert werden, Gemüse, Fleisch, Gewürze, Salz und so weiter. Und es hat natürlich nicht immer geklappt, wie am Schnürchen bei 17 Volksküchen. Und Lina war dann die, die improvisiert hat, die dann spontan noch auf die Straße ist und irgendwo bei einem anderen Händler Salz besorgt hat oder auch sogar Kräuter besorgt hat im Wald. Und ich finde, das ist eines ihrer großen Geheimnisse, dass sie immer wieder mit Fantasie Probleme gelöst hat und das auf eine sehr spannende Art und Weise.
Sie war ja mit vielen ihrer Projekte enorm erfolgreich, obwohl die Widerstände und die Hetze gegen eine so öffentlich aktive und dominante Frau, noch dazu einer Jüdin, riesig waren. Wie gelang ihr das denn gesellschaftlich durchzukommen? Wie ist sie vorgegangen?
Lina Morgenstern hatte für mich zwei große Geheimnisse. Das eine ist das Geheimnis ihrer echt außergewöhnlichen Ehe und das andere ist das Geheimnis ihres fulminanten Lebenswerks. Denn es ist natürlich nicht so, dass sie bei ihren 30 Start-up-Firmen, wie man heute sagen würde, also Vereine, dass das alles sofort gelungen ist, sondern sie hat immer wieder Umwege finden müssen, weil sie enormen Gegenwind hatte. Einerseits, weil sie eine Frau war und man darf nicht vergessen, wir reden vom 19. Jahrhundert, also Frauen durften keine Firma gründen, durften keinen Verein gründen, durften ja nicht mal ein Bankkonto eröffnen ohne die Zustimmung ihres Mannes. Und sie hat trotzdem all diese Dinge geschafft. Und da fragt man sich, wie. Und deshalb habe ich begonnen zu recherchieren und habe über 800 Belege gefunden, wie sie das gemacht hat. Und es waren ganz verschiedene Strategien, die ich versucht habe zu entschlüsseln. Also viele Strategien sind unglaublich modern, zum Beispiel Netzwerke zu gründen oder Umwege zu gehen.
Sagen Sie mal konkreter, hatte sie starke Verbündete? Hatte sie jemand, der dann quasi der Strohmann war, um einen Verein zu gründen? Hatte sie starke Geldgeber? Wie ging das überhaupt?
Nein, sie hatte eigentlich keine starken Geldgeber. Sie kam zwar aus dem bürgerlichen Milieu, aber ihr Vater wollte einfach, dass sie einen wohlhabenden Geschäftsmann heiratet und nicht den Theodor, der ein kleiner Revolutionär war und so ein bisschen unkonventionell. Also das hat dem Vater überhaupt nicht gepasst. Und sie hatte kaum Rückenwind vom Elternhaus. Sie ist ihren eigenen Weg gegangen und hat zum Beispiel sehr undogmatisch gehandelt. Also sie hat zum Beispiel, obwohl sie Feministin war, hat sie durchaus auch mit Männern zusammengearbeitet, die fortschrittlich gedacht haben, wie zum Beispiel den Charité-Mitgründer Professor Virchow oder mit Siemens, mit Werner von Siemens und anderen, Herrn Lethe. Also sie hat versucht, intelligente Leute zu finden und erstmal zu überzeugen und dann mit diesen Leuten zusammen einen Schritt vorwärts zu kommen. Und das war sehr, sehr smart.
Ihren ersten Verein hat sie ja ziemlich direkt nach oder sogar an ihrem 18. Geburtstag gegründet. Was war das für ein Verein?
Ja, das war der Pfennigverein und es war so, dass ihr Vater zu ihrem 18. Geburtstag ein Fest gemacht hat. Und sie durfte aber ihren geliebten Theodor nicht einladen, weil der Vater oder beide Eltern den eben nicht mochten. Und da war sie ein bisschen grantig. Und der Vater hat zu diesem Geburtstagsfest Geschäftsfreunde, adelige Aristokraten eingeladen. Und typisch Lina, sie hat die Not gewendet und mitten in dem Fest ist sie aufgestanden und hat gesagt, ja, sie ist jetzt 18, sie darf mithilfe ihrer Eltern einen Verein gründen, das möchte sie jetzt tun. tun. Und sie bittet alle Anwesenden um eine Spende. Und zwar nicht nur heute, sondern quasi ein Abosystem, eine Spende für arme Kinder, für Kinder, die sich das Schulgeld nicht leisten können. Und da das in so einer wohlhabenden Gesellschaft war, haben die Leute natürlich sich auch nicht wirklich rauswinden können. Und tatsächlich ist es ja gelungen, diesen Pfennigverein zu gründen, der dann 16.000 Kindern in weiterer Folge geholfen hat.
Und ich glaube, der Verein hat Sie sogar überlebt, ne? Der hat unheimlich lange existiert.
Genau, den hat lustigerweise dann ihre Mutter fortgeführt, weil Lina ja so viele andere Tätigkeiten hatte. Und insofern hat sie eben schon mit 18 so einen kleinen Wendepunkt gefunden, wie man aus einer unguten Situation das Beste herausholt.
Ihr Weg war trotzdem voller Rückschläge. Gegen sie und ihren Mann wurde antisemitisch gehetzt. Einmal war die Familie vollständig bankrott, hatte mit ihrem Vermögen gehaftet für irgendwas. Lina schrieb ein Buch, um Geld zu verdienen, und das wurde der erste mehrerer Bestseller. Was war das für ein Buch? Lässt sich das kurz charakterisieren?
Ja, das war das Paradies der Kindheit, und es war so, dass Lina und Theodor, also ihre Familie mit 5 Kindern, plötzlich pleite waren, weil Theodor hat zuvor in Berlin ein Modehaus gegründet. Das war so eine etwas lustige Idee von ihm, aber leider hat er zu wenig Kunden gefunden und sie hatten wirklich Schulden und schlaflose Nächte und standen plötzlich allein da. Die Eltern haben sie nicht mehr unterstützt, weil sie sich bestätigt gefühlt haben, dass dieser Theodor wirklich ein geschäftlicher Versager ist, und hatten sie auch recht. Und da hat Lina in vielen Nachtstunden ein Buch geschrieben, und zwar über den Pädagogen Friedrich Fröbel, weil sie sich natürlich wegen ihrer eigenen Kinder für Erziehung interessiert hat. Und Fröbel selbst hat tatsächlich ein Buch geschrieben, das ist relativ dick, aber das besteht nur aus Schachtelsätzen, das ist unlesbar. Und die Lina hatte die Idee, dass man daraus ein lesbares, unterhaltendes Sachbuch macht, und hat es einem Verleger vorgeschlagen. Und der hat ein paar Seiten reingelesen und hat ihr dann den Auftrag gegeben, das zu machen. Und sie hat in 3 Wochen 270 Seiten geschrieben. Und dieses Buch wurde tatsächlich ein Bestseller. Und vor allem wurde dann über moderne Pädagogik von Fröbel gesprochen und diskutiert, was davor eben nicht der Fall war.
Sie politisierte sich ja auch immer mehr. Also es ging ihr nicht nur um eine modernere Kinderpädagogik, um frühe Förderung. Es ging ihr ja auch sehr stark um Frauenrechte. Sie hat den ersten internationalen Frauenkongress in Berlin organisiert. Was waren denn da ihre Hauptanliegen?
Naja, Lina, als sie begonnen hat, war ihre Intention, erst muss mal was gegen die Not getan werden und dann kommt die Politik, dann kommen die Visionen. Deshalb hat sie zuerst diese 30 Wohlfahrtsvereine gegründet, die sich um Prostituierte gekümmert haben, um alleinerziehende Mütter und so weiter. Und später in ihrem Leben, so um die 50, im Alter von 50, hat sie diese Zeitung gegründet, eine Zeitung ausschließlich von Frauen für Frauen, und später dann auch den ersten internationalen Frauenkongress auf deutschem Boden im Berliner Rathaus organisiert mit über 1700 Besucherinnen aus der ganzen Welt, was eine politische Welle geschlagen hat. Also je älter sie geworden ist, umso mehr hat sie verstanden, dass sie sich auch politisch engagieren muss und es ein bisschen breiter werden sollte.
Und was waren so die Hauptthemen? War das vor allen Dingen Frauenwahlrecht oder was waren so die Hauptsachen, um die es ging?
Na, am meisten hat sie geärgert ein Problem, das heute ja noch nicht ganz aus der Welt ist, dass Frauen zu wenig in Berufen Beachtung finden, dass die Ausbildung nicht fair war. Damals durften Frauen kein Abitur machen, es durften Frauen nicht Medizin studieren. Und zum Beispiel auf diesen Frauenkongress 1896, wo sie eben Frauen aus der ganzen Welt eingeladen hat, die Vorträge gehalten haben, hat sich herausgestellt, dass in Amerika die Frauen als Medizinerinnen sehr wohl arbeiten durften und in der Schweiz durften Frauen auch Medizin studieren. Und die Regierenden im Deutschen Reich, denen war es wichtig, immer modern zu sein. Und nun hat Lina mitten im Roten Rathaus, im Herzen der Stadt, vor einer Presse von 60 internationalen Zeitungen der Regierung vorgeführt, dass die deutsche Regierung eigentlich hinterwäldlerisch ist, was die Frauenrechte betrifft. Und das hat den Regierenden sicherlich mehr weh getan als jede Demonstration. Und dadurch sind dann auch Veränderungen in Gang gekommen. Also ein paar Jahre später durften Frauen aufs Gymnasium und auch das Medizinstudium wurde geöffnet für Frauen.
Welche Rolle spielte denn die jüdische Tradition für Lina Morgenstern? Also sie war ja jetzt nicht irgendwie religiös, soweit ich das verstanden habe, und sie hat auch jetzt nicht koscher gekocht. Hatte die jüdische Kultur und Religion trotzdem irgendeinen Einfluss auf sie?
Ja, also das war eine der Dinge, die ihr Vater gegönnt hat. Er hat ihr den Privatlehrer Abraham Geiger finanziert für Stunden der Religionslehre und von dem war sie ziemlich beeindruckt. Also Abraham Geiger galt als Reformator, der setzte sich für die Liberalisierung und Demokratisierung der jüdischen Gesetze ein und er hat vor allem Lina dazu gebracht, selbstständig zu denken und das hat sie ein Leben lang geprägt. Also zum Beispiel ihre Vereine oder ihre Kindergärten, die sie mitgegründet hat, die waren nie für jüdische Kinder allein, sondern die waren immer offen für Kinder aller Religionen. Und sie ist dem jüdischen Glauben bis an Schluss treu geblieben, in einer sehr offenen und liberalen und humanen Haltung.
Lina Morgenstern starb 1909 im Alter von 79 Jahren. Das letzte bilanzierende Kapitel in ihrem Buch trägt die Überschrift »Die Ambivalenz des Guten«. Was war denn da ambivalent? Also was war denn da zwiespältig bei ihr?
Naja, das Gute wird oft so belächelt. Also Stefan Zweig hat zum Beispiel bei der Grabrede von der Nobelpreisträgerin Bertha von Suttner gesagt, er hat sie ein Leben lang belächelt und als naiv angesehen, weil sie sich für den Frieden eingesetzt hat, weil das irgendwie so ein bisschen klein rüberkommt. Ja. Und es war natürlich bei Lina auch. Sie ist nicht aufgestanden und hat geschrien oder hat sich irgendwo auf der Straße festgeklebt oder es ist Blut geflossen, sondern sie war eine Frau der kleinen Umwege, der Hartnäckigkeit, vor allem mit der Strategie, mit neuen fantasievollen Herangehensweisen, die Dinge hartnäckig zu bewerkstelligen. Und das war eben Lina und das hat sie wirklich ausgemacht.
Aber sie war dann schon auch sehr anerkannt und sehr bekannt und auch mehrfach ausgezeichnet, oder?
Ja, um 1900 haben englische Zeitungen, ich glaube sogar die Times, geschrieben, dass sie eine der bekanntesten Berlinerinnen war. Auch die Berliner Zeitung damals hat geschrieben, dass sie zu den berühmtesten drei Berlinerinnen der Stadt gehört. Sie wurde mit Preisen überschüttet am Ende ihres Lebens, ist dann aber leider komischerweise in Vergessenheit geraten. Die Frage ist natürlich, warum? Also ein Grund sind die Nazis, die natürlich alles, was von ihr war, getilgt haben. Und ein anderer Grund ist, dass sie eben nicht laut war und nicht mit Ellbogentechnik vorgegangen ist. Und das wissen wir ja von der Presse, das ist etwas, was in der Regel eben auch nicht so berichtenswert erscheint.
Herzlichen Dank, Gerhard Rekel. Ihr großartiges Buch Lina Morgenstern, die Geschichte einer Rebellin, ist bei Krämeyer und Schiriau erschienen und kostet 26 Euro. Sie lesen daraus am 25. September in Hamburg auf Einladung des Jüdischen Salons am Grindel in der Alfred-Schnittke-Akademie in Altona um 19.30 Uhr. Als Musik mit einem jüdischen Bezug haben Sie sich Mein kleiner grüner Kaktus von den Comedian Harmonists gewünscht. Wieso gerade dieses Lied?
Ich habe mir dieses Lied ausgesucht, weil es sehr viel mit Lina zu tun hat. Also sie hat eben auch wie ein Kaktus gestichelt. Das hat wehgetan, aber nicht existenziell gefährdet. Und durch dieses dauernde Sticheln ist sie vorangekommen.
Blumen im Garten, so 20 Arten, von Rosen, Tulpen und Narzissen, leisten sich heute die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollaro. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond, hollari, hollari, hollaro.
Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meine Kaktus und der stich, der stich.
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollaro.
Man findet gewöhnlich die Frauen ähnlich den Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich. Was sollen die Leute sonst von mir sagen?
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hololari, hololari, hololaro, bam, 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 badam. Was brauch ich rote Rosen? Was brauch ich roten Mond? Hololari, hololaro, hololaro.
Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht.
Oh. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro.
Heute um 4 klopft an die Türe, Nanu Besuch so früh am Tage. Es war Herr Krause vom Nachbarhause, der sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Sie haben doch eine Kaktus auf Ihren kleinen Balkon, hollari, hollari, hollaro. Der fiel soeben runter, was halten Sie davon, hollari, hollari, hollaro.
Der fiel mir aufs Gesicht, aufs Glauben.
oder nicht. Weiß ich, dass ihr kleiner grüner Kaktus sticht. Wir waren die hier und Kaktus, hier fehlt nichts anderswo. Ollari, ollari, ollaro.
Mein kleiner grüner Kaktus, das waren die Comedian Harmonists. Drei von ihnen, der Bariton Roman Josef Tschikowski und die Tenöre Harry Frommermann und Erich Akollin, waren jüdisch. Sie emigrierten nach einem Berufsverbot 1935 nach Wien. Frommermann, Gründer und Arrangeur der Comedian Harmonists, war schon früh von seinem Vater, einem jüdischen Kantor und Leiter einer Kantorenschule, in Berlin unterrichtet worden. Frommermann sang während des Krieges für amerikanische Soldaten und kehrte nach dem Krieg nach Deutschland zurück. Er beteiligte sich als amerikanischer Kontrolloffizier an der Gründung des Senders RIAS in Berlin und er war über viele Jahre sehr arm, bis er eine Entschädigungsrente erhielt. Er starb 1975 in Bremen. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Die Ausladung der Münchner Philharmoniker unter ihrem jüdisch-israelischen Dirigenten Lahav Shani von einem Musikfestival in Flandern ruft Entsetzen und Empörung hervor. Zahlreiche Politiker und Vertreter jüdischen Lebens in Deutschland verurteilen das Vorgehen als Antisemitismus. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, bezeichnete die Ausladung als Attacke auf demokratische Grundwerte und kulturelle Vielfalt. Der deutschen Presseagentur sagte er, jüdische oder israelische Künstler müssten sich offenbar erst politisch rechtfertigen, um am kulturellen Leben teilhaben zu dürfen. Der Starpianist Igor Levit zeigte sich in den ARD-Tagesthemen wütend und erschüttert.
Dass Lahav Shani als israelischer Künstler und auch nur weil er ein israelischer Jude ist, mitsamt seinem Orchester, den wunderbaren Münchner Philharmonikern, einer solchen kollektiven Bestrafung unterworfen wird, ist ein unerträglicher Akt seitens des Festivals in Gent, ist ein schockierender Akt, ist eine neue Stufe der schockierenden Akte der letzten zwei Jahre im kulturell-politischen Bereich und ist im Gesamtkontext nicht anders zu bewerten als klassischer, ekelhafter Antisemitismus.
Es sei die Kernaufgabe von Kulturinstitutionen, Diskursraum zu sein, so Levit weiter. Die deutsche Botschaft in Brüssel hat ihre Zusammenarbeit mit dem Flandern-Festival eingestellt. Wie die Jüdische Allgemeine berichtet, wurde das Botschaftslogo von der Website des Festivals entfernt. Das Flandern-Festival Gent hatte die Münchner Philharmoniker mit ihrem designierten Chefdirigenten kurzfristig ausgeladen, weil dieser sich, laut Veranstalter, nicht ausreichend von dem, so wörtlich, genozidalen Regime in Tel Aviv distanziert habe. Im Herbst 2026 übernimmt Lahav Shani den Posten als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Trotz zahlreicher Proteste ist die umstrittene UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese bei einer Tagung der Europäischen Gesellschaft für internationales Recht an der Freien Universität Berlin aufgetreten. Die italienische Juristin sprach bei einer Veranstaltung mit dem Untertitel »Eine Kartografie und Anatomie des Genozids«. Journalisten waren nicht zugelassen. Vorab hatten das Netzwerk jüdischer Hochschullehrender und der Jüdischen Studierendenunion Deutschland den Auftritt Albaneses scharf kritisiert. Sie forderten in einem offenen Brief neben einer Annullierung der Keynote Albaneses auch eine Änderung des Workshop-Titels. Der italienischen Juristin warfen sie vor, Nazi- und Shoah-Vergleiche in Bezug auf den jüdischen Staat zu bemühen, das Leid der Israelis zu verkennen und Theorien einer jüdischen Weltverschwörung zu verbreiten. Der Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, Juri Katnikow, ist von Ministerpräsidentin Schwesig als prägende Persönlichkeit gewürdigt worden. Anlass war das 10-jährige Amtsjubiläum des Rabbiners. Er habe mitgeholfen, jüdisches Leben in Mecklenburg-Vorpommern sichtbarer, hörbarer und erlebbarer zu machen, so Schwesig. Katnikow präge mit seiner Persönlichkeit das öffentliche Leben, unabhängig von Glaubensrichtungen und Religionszugehörigkeiten. Eine Wanderausstellung über das Leben von Anne Frank ist von Sonntag an in Kiel zu sehen. Die Ausstellung »Deine Anne – Ein Mädchen schreibt Geschichte« wurde 2012 vom Anne-Frank-Haus in Amsterdam gemeinsam mit dem Anne-Frank-Zentrum in Berlin entwickelt und richtet sich speziell an Jugendliche. Zu sehen sind zahlreiche Berichte von Zeitzeugen, Fotos und Videos. In einem Peer-to-Peer-Prinzip werden Schulklassen von ausgebildeten Gleichaltrigen durch die Ausstellung geführt. Mehr als 20 junge Menschen aus Kieler Schulen und dem Umkreis hatten sich für die ehrenamtliche Aufgabe gemeldet. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln.
Wussten Sie, warum wir diese kleine Kerbe zwischen Oberlippe und Nase haben, die so gar keine Funktion zu haben scheint? Eine jüdische Legende erzählt, dass ein Engel zu den Babys im Mutterleib kommt und sie die ganze Tora lehrt. Und im Moment der Geburt, wenn das Ungeborene dabei ist, das Licht der Welt zu erblicken, schlägt oder berührt er es an dieser Stelle zwischen Nase und Mund, und dadurch vergisst das Kind alles. Es heißt, von diesem Schlag rühre die Kerbe her. Sie erinnert uns ein Leben lang daran, dass wir suchen und lernen müssen, um das wieder zu finden, was wir bereits einmal besaßen, nämlich ein Wissen darum, wer wir sind und was unsere Bestimmung ist. In seinen Abschiedsreden, nach 40 Jahren Wanderung in der Wüste, kurz vor dem Einzug in das verheißene Land, ermahnt Moses wieder und wieder, die Tora nicht zu vergessen und sie zum Leitfaden des Lebens zu machen. Er erinnert das Volk daran, was es in Ägypten erlebte und was seine Augen gesehen haben. Aber er spricht hier 40 Jahre später zu einer Generation, die zur Zeit des Auszugs kleine Kinder waren oder erst danach in der Wüste geboren wurden. Sie haben keine bewusste Erinnerung an die Knechtschaft oder an die Gabe der Tora am Sinai. In der Wüste wurden sie auf wundersame Weise am Leben erhalten. Die Tora erzählt, dass ihre Nahrung das Manna war, eine Speise, die täglich vom Himmel fiel. Nach dieser Rundumversorgung sollen sie aber nun ein Leben im eigenen Land aufbauen und Verantwortung übernehmen für das Leben der Einzelnen und der Gesellschaft als Ganzes? Wie kann das gelingen? Die Antwort, die Tora gibt, heißt Erinnerung. Erinnerung bezieht sich nicht nur auf die Ereignisse, die wir selbst erlebt haben. Erinnerung umfasst auch all das, was uns überliefert wurde, durch die Erzählungen älterer, durch Texte, Bilder, Lieder und Dokumente. Durch eine Vielzahl von Medien haben wir Dinge gehört und sie uns zu eigen gemacht. Wir verstehen uns in einer Traditionslinie mit der Geschichte, selbst wenn diese lange vor unserer Lebenszeit liegt. Diese Erinnerung gibt Orientierung in unserem eigenen Leben, weil sie uns erklärt, wo wir herkommen und was unsere Bestimmung in dieser Welt ist. Durch Elie Wiesel ist das Wort des Baal Shem Tov, des Begründers des Chassidismus, berühmt geworden. Lishkoach Galut, Lishkor Geula. Vergessen bedeutet Exil, einen Ort der Heimatlosigkeit. Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Und das versucht Moses den jungen Leuten, den Nachgeborenen, immer wieder klarzumachen. Ihr habt lange in Knechtschaft und in Abhängigkeit gelebt. Jetzt aber beginnt mit dem Einzug ins eigene Land der Prozess der Erlösung. Und der beruht auf einem Prozess des lebenslangen Erinnerns, woher ihr kamt, wer ihr seid und was eure Aufgabe im Leben ist. In 9 Tagen feiern wir Rosh Hashanah, das jüdische Neujahr. In der Tora wird dieses Fest auch als Yom HaZikaron, als Tag der Erinnerung, bezeichnet. Wir sind jetzt in jener jüdischen Jahreszeit, die uns auffordert, nachzudenken, was wirklich wichtig ist im Leben. Wir lassen unseren Weg Revue passieren und überprüfen die Werte, an denen wir uns ausrichten. Es bietet sich die Chance, unsere Vergangenheit zu bedenken und für die Zukunft Veränderungen vorzunehmen. Beim Blick in den Spiegel sehen wir die Kerbe zwischen Mund und Nase, eine symbolische Mahnung, dass wir als lebenslange Aufgabe haben, wieder zu entdecken, wer wir sein sollen und danach zu streben. Indem wir uns erinnern, finden wir uns selbst und treffen eine Entscheidung zwischen Segen und Fluch. Ein traditioneller Wunsch zu Rosh Hashanah lautet: Möge das alte Jahr mit seinen Flüchen enden. Mögen das neue Jahr und seine Segnungen beginnen. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln. Zum Schluss hören Sie das Ledor Vador. Übersetzt lautet der Text: Von Geschlecht zu Geschlecht wollen wir deine Größe verkünden und ewig deine Heiligkeit heiligen. Es singt Kantorin Mimi Schäffer. Musik.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.